Ja, es ist Ostersonntag, Tag der Auferstehung. Aber Maria Magdalena weiß noch nichts von dem. Das Bild ist bezeichnend. Sie steht am Grab, brüllend, schaut rein. Und jetzt? Das Heidi hat es angetönt. Wir starten dort, wo wir am Karfreitag aufgehört haben. Am Grab von Jesus. Und wir begleiten Maria in ihren Erlebnissen. Versuchen, Teil von ihren Erlebnissen auch zu unseren Erlebnissen zu machen. Und meine Sehnsucht ist, dass wir das ein bisschen betrachtender machen können. Vielleicht nicht nur mit unserem Kopf, sondern auch mit unserem Herz. Ein paar Worte zuerst zum Hintergrund. Die Maria Magdalena, oder wie sie auch noch genannt wird, Maria Magdala, stammt aus dem Ort, wo eben Magdala heisst. Das war bezeichnend für ihren Namen. Nichts Aussergewöhnliches zu dieser Zeit. Sie gehört zum engeren Jüngerkreis von Jesus. Ist mit ihm unterwegs gewesen und hat alles bis zum Moment der Grablegung gut noch miterlebt. Im Johannes 20,1 heisst es, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab. Und wo sie sieht, dass der schwere Stein nicht mehr dort ist, ist sie verwirrt. Sie rennt zu den Jüngern, zum Johannes, zum Petrus, zurück in die Stadt. Und ihr glaubt ihren Wort nicht, wenn sie es mit eigenen Augen sehen. Und machen fast ein Wettrennen zum Grab. Um sich selber zu überzeugen von dem, was sie da gehört haben. Während in ihnen zwei so langsam eine Ahnung aufblüht, was es mit dem leeren Grab auf sich haben könnte, kommt auch Maria wieder zum Grab. Brüllend vor dem Grab. Voller Trauer bleibt sie stehen. Und das ist der Ort, wo wir jetzt miteinander nachher in den Text einsteigen werden. Die Fortsetzung möchte ich euch nachher lesen. Ich möchte aber zuerst beten. Vater im Himmel, dreieiniger Gott, ich habe eine Sehnsucht, dass du unsere Herzensaugen öffnest heute Morgen. Dass du vielleicht am einen oder anderen Punkt auch mal unsere Gedanken, wo alles so kopfmässig erfassen wollen, bis in den Hintergrund drängst und uns das zeigst, wo du uns zeigen möchtest. Danke, bist du ein Gott, der redet. Und danke dafür, dass auch am heutigen Ostermorgen von dir erbeten, dass du zu uns redest. Amen. Lass uns den Text lesen und ich lese ihn ganz langsam, vielleicht langsamer als gewohnt. Wenn du magst, kannst du mitlesen. Ich habe ihn auf dem Stuhl verteilt. Vielleicht ist es auch einfach daran, dass du die Augen zumachst und eben hin spürst, auch mit dem Herz. Johannes 20, 11 bis 16. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. An der Stelle, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Da spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Da spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Da sehen wir also, vielleicht mit unseren Herzensaugen, die brüllend Maria vor dem Grab stand. Und wir zählen uns zu ihr, nehmen Anteil an ihrem Erleben, an ihrer Trauer. Und vielleicht erinnern wir uns dabei an eine Situation, wo wir selber am Grab von einem geliebten Menschen gestanden sind im vergangenen Jahr. Wer das kennt, kann ihres Brüllen nachempfinden. In diesen wenigen Vers erwähnte Johannes viermal, dass Maria brüllt. Es lässt uns etwas von dieser Tiefe von dieser Trauer erahnen. Aber es lässt uns auch etwas von dieser Tiefe, von dieser Verbundenheit erfahren, wo sie in dieser Zeit zu dem Jesus hatte, wo sie mit ihm auf dieser Erde unterwegs war. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Zu diesen Tränen von der Maria. Es ist doch naheliegend, wenn man es mal einfach so betrachtet, dass Maria ihren Herr dort sucht, wo sie ihn zuletzt gesehen hat. Bis im Grab. Ich meine, wo anders könnte er denn auch sein? Als in dem Grab, wo er am Karfreitag noch hingelegt worden ist. Und dann die beiden Engel. Die beiden Engel im Grab fragen Maria nach dem Grund von ihrem Brüllen. Wieso die absurde Frage? Wo anders wären Tränen mehr angebracht als beim Tod von einem geliebten Mensch? Wo anders wären Tränen mehr angebracht als in so einem offenbar endgültigen Moment? Und vielleicht spüren wir, dass die Frage der Engel tiefer greifen muss. Trauer von der Maria drückt sie in eigenen Worten aus und lässt uns ein bisschen etwas von dem erahnen. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Es geht um mehr als nur um die Trauer vom Karfreitag. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das ergänzt ihre Not. Die Tatsache, dass sie offenbar in dem Moment nicht mehr weiss, wo der Leib von dem Jesus ist, wo doch in dem Grab liegen sollte. Sie verliert Kontrolle. Sie verliert den Ort, wo sie trauern kann. Wo sie doch hin wollte, so früh am Morgen. Trauer. Trauerprozess. Braucht Ritual. Braucht Ort, wo man hinkommen. Wo so Verlust betraut werden könnt, wo man dieser Trauer Raum geben könnt, wo sie aber auch verarbeitet werden kann. Schritt für Schritt. Und das gilt nicht nur im Zusammenhang mit so Todesfällen. Das ist etwas, wo man für jegliches Abschied nehmen, von Kleinem und Grossem uns zu Herzen nehmen dürfen. Auch bei Abschied von vielleicht liebgewonnenen Gewohnheiten. Sachen, die vielleicht plötzlich nicht mehr gehen. Vielleicht, weil wir älter werden. Vielleicht, weil unser Lebensumfeld sich verändert hat. Ort vom Abschied nehmen. Und damit eine erste Frage an dich. Wo berührt die Erfahrung von der Maria, von diesen Tränen, dein Leben? Vielleicht die Erfahrung vom Abschied. Von etwas, was loszulassen gilt. Wo hat das etwas mit dir zu tun? Lass uns einen Moment in die Stille gehen mit dieser Frage. Abschied nehmen und sich im Leben zuwenden. Der Dialog zwischen der Maria und den beiden Engeln ist äußerst kurz. Eine Frage und eine kurze Antwort von der Maria. Und dann heisst's, und als sie das sagte, wandte sie sich um. Warum wendet sie sich zmitzt aus dem Dialog mit den Engeln um? Hat sie hinter ihrem Rücken womöglich etwas Leisliches wahrgenommen? Da wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Da spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, sag, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Haben wir es gehört? Dann will ich ihn holen. Zurückholen. Für Maria muss Jesus dorthin zurück, wo sie ihn zuletzt gesehen hat. In das Felsengrab. Dort gehört er menschlich gesehen hin. In das Felsengrab, wo nicht nur der Leichnam von Jesus, sondern ehrlich gesagt auch alle ihre Wünsche, ihre Hoffnungen begraben sind. Ihre Enttäuschungen begraben sind. Sie muss weiter trauern. Dem nur nachtrauern, was einmal war und jetzt nicht mehr ist. Und auch nie mehr sein wird. Und Maria scheint wie besetzt von dem Gedanken, dass Jesus zurück in das Grab muss. Dass möglichst alles, ich sage es in Anführungszeichen, so bleibt, wie es war. Und weder die Jünger noch die Engel können sie aus dieser Fixierung rausholen. Sondern allein Jesus Christus, wie wir es später noch sehen werden. Zuerst aber scheint Maria ganz im Gestern zu hängen. Beim Karfreitag zu hängen. Hey, und nehmt es mir ihr nicht übel. Und schon gar nicht fangen wir an, hochmütig auf sie abzuschauen. Maria hat die letzte Stunde hautnäher miterlebt als ihr davor ist. Hey, die Szene müssen sich ihr Herz, ihre Seele eingeprägt haben. Und dann die Werkgemeinschaft, wo Maria mit Jesus auf dieser Erde hatte. Hey, ja, die war etwas Kostbares gewesen. Und sie wird etwas Kostbares bleiben. Auch wenn er jetzt in dem Grab liegt. Das kann ihr niemand nehmen. Aber gleichzeitig ahnen wir, und vielleicht auch sie, darf und muss das etwas anderem Platz machen. Etwas Neuem, etwas viel umfassenderem Platz machen. Oder besser gesagt, nicht etwas, sondern jemandem. Nämlich auf dem auferstandenen Christus. Nicht etwa dem Toten. Nicht dem, wo war und jetzt nicht mehr ist, sondern dem, wo jetzt ist und für immer sein wird. Für die Maria, aber auch für uns. Lass uns zu einer nächsten Frage kommen. Wo könnte es für dich und für mich ganz persönlich dran sein, dass ich mich von etwas verabschiede, wo war in meinem Leben. Damit Neues Raum überkommt. Vielleicht, dass die Sicht von vom auferstandenen Christus Raum bekommt. Was heisst es für dich, an dem Ostermorgen dich umzuwenden, dich ihm und seiner Sicht über eine Situation in deinem Leben zuzuwenden? Dazu eine Nachbemerkung. Etwas Vergangenes loszulassen, bedeutet ja nicht, dass es zu seiner Zeit nicht gut war. Es bedeutet nicht, dass ich es abwerte, was da war, oder verachte. Ein guter Abschied bedeutet, dass ich danken kann für das, was war. Dass ich es würdige und es dann aber auch mutig hinter mir lasse, um mich dem zuzuwenden, wo der Auferstandene für mich parat hat. So langsam kommen wir zu einem Dreh- und Angelpunkt dieser Begegnung. Die Maria hat ja gesehen, wie der Stein weggerollt war. Sie hat das leere Grab gesehen. Sie hat das Unverständliche gesehen, wie die Tücher fein säuberlich zusammengelegt sind. Sie hat viel Wunder erlebt in dem Unterwegssein mit Jesus. Und doch hat all das sie nicht überzeugen können, dass ihr Herr tatsächlich von den Toten auferstanden ist. So wie er es mehrmals ihnen angekündigt hat. Plump gesagt, ihren ganzen Kopf, ihren ganzen Verstand hat sie nicht überzeugen, dass das Wort ist, wo sie die ganze Zeit gelehrt und gehört und vielleicht eigentlich auch geglaubt hat. Hast du ihn weggedreht? Wo hast du ihn hingelegt? Sagt sie ihre Verzweiflung zum vermeintlichen Gärtner. Nicht geschnallt, was abgeht. Und jetzt die Frage, was führt sie letztendlich dazu? An den Punkt, wo sie die Auferstehung erkennt, wo sie ihr wie Schuppen vor Augen fällt. Wenn wir den Text nehmen, hat es dazu nur ein Wort gebraucht. Maria. Maria. Und es fällt ihr wie Schuppen vor den Augen. Maria. Es ist das persönlich angesprochen werden, wo sie erkennen lässt, dass der Auferstandene vor ihr steht. Beachten wir, die beiden Engel haben sie einfach mit Frau angeredet. Jesus hat sie im ersten Moment auch einfach mit Frau angeredet. Und jetzt, an dem Punkt, ruft er sie bei ihrem Namen. Maria. Und du kannst da auch ganz gut deinen Namen einsetzen. Die Maria, du und ich werden an dieser Stelle von Jesus aus der Anonymität rausgerufen. Hingerufen, hingeliebt in ihre und in unsere ureigenste Identität, die mit unserem Namen zum Ausdruck kommt. Maria, ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich weiß, was du brauchst, um mich zu erkennen, zum Glauben. Maria. Und mit dem angesprochen werden, nicht von irgendeinem Brandheim, sondern vom Auferstandenen höchstpersönlich, wird sie aus ihrer Einsamkeit rausgerissen, wird sie aus ihrer Trauer rausgerissen, und in eine neue Art von Gemeinschaft mit ihm hineingeführt. Mit ihm, einem Auferstandenen, der in einer neuen Qualität da ist, als er noch vorher da war. Und an dieser Stelle finde ich jetzt noch ganz spannende Beobachtung zu machen. Eine kleine, aber nicht ganz unwesentliche. Auf das Maria hin lesen wir da wandte sie sich um. Komisch, oder? Sie hat sich doch bereits umgekehrt und sich von diesen Engeln abgewendet, wenn der Text ganz genau liest. Sie steht ja schon von Angesicht zu Angesicht vor Jesus. Da wandte sie sich um. Könnte es sein, dass Maria beim ersten Mal so eine reine physische, körperliche Umkehr, so, ah ja, da ist jemand, vor sich genommen hat. Und jetzt, in dem Moment, wo er sie beim Namen nennt, wendet sie sich nicht nur physisch um, sondern ihrem ganzen Herz, mit ihrem ganzen Sein, mit ihrer ganzen Hoffnung, wendet sie sich um, weg von dem leeren Grab, wo immer noch dort ist, in ihrem Rücken, im auferstandenen Christus zu. Könnte ich sein, dass das angesprochen werden, auch in deinem und in meinem Leben so der entscheidende Schlüssel ist, dass wir uns nicht nur äußerlich ihm zuwenden, nicht nur einfach da sitzen, weil es sich halt gehört, am Sonntag oder an Ostern oder an Weihnachten da zu sitzen, in die Kirche zu gehen, in die Kleingruppe zu gehen, sondern dass der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ein angesprochen werden von ihm ist. Und dass es damit zur Begegnung, zur eigentlichen Begegnung mit dem Auferstandenen kommt. Hey, das kann so unterschiedlich aussehen in unserem Leben. Wenn ihr in der Evangelie vielleicht weiterlesen, vielleicht habt ihr ja mal Zeit heute Nachmittag oder morgen, die anderen Begegnungen von den anderen Jüngern mit Jesus. Total anders, mit jeder einzelnen Person. In der Art und Weise. Aber das Persönliche, der persönliche Charakter, der in dem Wort Maria zum Ausdruck kommt, den finden wir bei jedem Einzelnen wieder. Und so könnte man sagen, der Moment vom weggerollten Stein wiederholt sich in dem Moment. Während am Morgen früh auf wundersame Weise der Stein vor dem Grab weggerollt wird, wird in dem Moment von der Begegnung wie ein Stein vor der Herzenstür von der Maria weggerollt, sodass sie der Auferstehung in der ganzen Tiefe von ihrem Leben erlebt. Hey, und die Stelle hat es in sich. Wenn wir die nämlich mal ernst nehmen, dann merken wir, da entzieht sich etwas unserer Machbarkeit. Da wird eine Reihenfolge auf den Kopf gestellt. Weil die ganze Hinwendung zu der Maria oder von der Maria zu Jesus, die passiert nämlich nicht hauptsächlich aufgrund von ich als Maria hat es jetzt einfach wollen. Die passiert nicht hauptsächlich aufgrund von ihrer Entscheidung, ich will jetzt mich dem Jesus hinwenden. Das kommt schon noch, sehen wir dann. Aber der Anfangsmoment ist nicht ein alleiniger Akt von ihrem Willen gewesen, von ihrer Anstrengung. Ganz im Gegenteil. Das Häufchen Elend hat das nicht geschafft in dem Moment. Der Moment, wo alles kehrt, ist der Moment gewesen, wo er sie beim Namen angeredet hat. Er hat zuerst gehandelt. Er handelt auch in unserem Leben zuerst. Beim Namen angesprochen, vom Auferstandenen höchstpersönlich. Zutiefst als sein geliebtes Kind erkennt. Dort fängt alles an. Dort fängt ein Weg an bei Maria. Und ich will behaupten heute Morgen, dort fängt der Weg auch bei uns an. Lass uns noch einen Moment von der Stille nehmen. Mit dem Gedanken, hey, der Auferstandene ruft auch dich bei deinem Namen. Ganz persönlich. Hörst du es? Wie hört sich's an? Wenn du dir vorstellst, Jesus spricht dich mit deinem Namen an. Der Auferstandene höchstpersönlich spricht dich mit deinem Namen an. Wie fühlt sich's an? Und vielleicht ist es dran, einfach einen Moment dem Gedanken nachzuspüren. In den nächsten 3 Minuten. Und vielleicht hörst du etwas, wo er dir noch zusätzlich sagt, heute Morgen. den Toten gesucht und den Auferstandenen gefunden. Es klingt so simpel. Aber mich bewegt der Aspekt von der Ostergeschichte. Wenn man mal schnell, dass es eigentlich bedeutet. Die Maria hat sich auf die Suche gemacht, ja. Aber eigentlich hat sie etwas ganz anderes gesucht. Sie hat den Leichnam zurückgehalten, wo der Gärtner vielleicht weggedreht hat. Sie hat sich etwas ganz anderes gesucht. Und es spielt gar keine Rolle, dass sie etwas anderes gesucht hat. Es spielt gar keine Rolle, wenn wir mit unserem Suchen vielleicht einmal ein bisschen Umweg gehen. Wenn es von Herzen ist. Weil der entscheidende Punkt war, haben wir vorher gesehen, der Jesus, der sie angesprochen hat. Der hat sich ihr gezeigt. Und das ist der Schlüssel, dass sie eben dann nicht nur den Toten gefunden hat, sondern viel mehr bekommen hat. Viel mehr gefunden hat. Den Auferstandenen gefunden hat. Hey, und wir verstehen Maria, dass sie jetzt völlig aus dem Häuschen ist. Völlig überwältigt ist. Und das kommt mit einem letzten weiteren Wort zum Ausdruck. Rabuni ist ihre Antwort. Ganz am Schluss. Und die Anrede Rabuni, die hören wir sonst nur noch beim Bartimäus. In ganz vielen anderen Momenten reden die Jünger und auch andere Leute Jesus mit Rabbi an. Was ist der Unterschied? Zuerst einmal, Rabbi ist aramäisch, also die Alltagssprache der Juden. Rabbi ist ganz allgemein Bezeichnung für einen Führer, für einen Lehrer, aber durchaus auch eben für alle menschlichen Lehrer. Rabuni hingegen ist hebräisch. Hebräisch ist die Sprache vom Geistlichen, die Sprache vom Gebet. Hauptsächlich im Tempel verwendet worden zu dieser Zeit. Hauptsächlich von Männern verwendet wurde. Und Rabuni ist in dem Sinn ein gesteigerter Ausdruck von gesteigerter Ehrerbietung. Mehr als nur ein Rabbi, eben mehr als nur ein Mensch. Etwas Göttliches liegt in diesem Begriff. Und wenn Johannes da in diesem Evangelium davon berichtet, dass Maria die Anrede verwendet, die hebräische Anrede Rabuni, dann deutet er damit an, dass sie in Jesus nicht mehr nur ihren menschlichen Meister sieht, sondern dass irgendwo der 20er runtergefallen ist. Dass Jesus ganz Gott ist. Und sie deutet, oder er deutet damit an, dass es eine Form von einem Gebet ist von ihr. Dass sie mit den gleichen Worten, in der gleichen Sprache zu ihm redet, vielleicht zu ihm betet, wie man in der Synagoge betet hat. Rabuni. Und das lässt eigentlich nur den Schluss zu, sie ist sich mehr und mehr bewusst in dem Moment, dass sie sich tatsächlich in der Gegenwart vom Auferstandenen befindet. Auf das Persönliche angesprochen werden, antwortet sie mit dem Gebet, mit der Anerkennung, du bist wirklich mein Herr und Meister. Und zwar mehr als menschlich gesehen. Mein Rabuni. Hey, und es folgt kein weiteres Wort, keine weiteren Erklärungen, nichts mehr. Mit dem ehrfürchtigen Gebet verstummt Maria. Rabuni. Und damit ist alles gesagt. Ihr dürft euch gerne bereit machen, liebe Musiker. Und so steht Maria vor dem auferstandenen Gottessohn. Und sie ist so überwältigt, da ist so viel Freude, dass sie nur noch schwiegt. Stille Anbetung. Hören, was er zu sagen hat. Rabuni. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und das verändert alles. Und mit dieser Botschaft kehrt sie zurück zu den Jüngern. Und die Botschaft ist die, die reist bis heute. Die Tatsache, dass er wahrhaftig auferstanden ist, verändert alles. Versetzt uns genauso in sein Reich, wie es seine Jünger in sein Reich versetzt hat. Und das grosse Wunder ist, dass es nicht dort aufgehört hat, sondern dass wir genauso heute, da, in Hinwil, an dieser Tatsache und an dieser neuen Wirklichkeit teilhaben dürfen. Und so lasst uns zusammen den Jubel aussprechen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Hey, lass uns das nochmal üben. Ich sage den ersten Teil und ihr antwortet. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und lass uns in den Jubel jetzt einsteigen mit diesen Musikern. Sie haben Lieder ausgesucht, die den Jubel zum Ausdruck bringen, wo man sagt, wir feiern den auferstandenen Christus. Wir feiern Jesus. Wenn du kannst, wenn du magst, steh auf. Du darfst tanzen, du darfst dich die Freude zum Ausdruck bringen, wie du magst. Du darfst aber auch still in dich gekehrt sein und den Jesus anbeten. Wir gehen jetzt in diesen Block hinein und ich danke euch, dass ihr uns mitnehmt. Feiert Jesus.